Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Corona-Krieg in Europa und Klimakrise. Unser derzeitiges Jahrzehnt fühlt sich zumindest für mich manchmal an, als jage eine Krise die nächste oder sie überlappen und verzahnen sich sogar. Gleichzeitig bringen uns die Entwicklungen unserer Zeit aber auch voran. KI ist massentauglich geworden, die erneuerbaren Energien schreiten voran. Und wer hätte damit gerechnet, dass letztendlich eine Pandemie dazu führt, dass die Medienkompetenz der Bevölkerung maßgeblich nach oben schnellt? Heute möchte ich mich mit meinen Gästen darüber unterhalten, was uns die 2020er Jahre gebracht haben, welche Entwicklungen angestoßen wurden und wie diese Entwicklungen den Lauf der Dinge beeinflussen. Herzlich willkommen hier im Podcast Professor Dr. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und des Instituts für Mikrobiologie der Universität zu Lübeck. Professor Dr. Niklas Beuter, Professor für Künstliche Intelligenz und Data Science an der TH Lübeck und Dr. Fabian Bade, Pophistoriker und Musikpädagoge der Musikhochschule Lübeck und unser Dauergast hier, das Schweizer Taschenmesser des Podcasts Gedankensprünge. Willkommen zurück.
Hallo.
Hi. Schön, dass ihr da seid und ich würde gerne mit euch erstmal eine kleine Zeitreise machen. Es ist der 31.12.2019, 18 Uhr. Die ganzen Vorbereitungen für eure Silvesterparty sind erledigt. Der Sekt ist kaltgestellt und ihr habt noch mal so einen Moment Ruhe, bevor eure Gäste kommen und überlegt euch, was so im nächsten Jahrzehnt passiert. Was würdet ihr heute sagen, hättet ihr damals nicht für möglich gehalten, was uns die 20er Jahre so bringen? Jan.
Also ich hätte ganz bestimmt nicht für möglich gehalten, dass ein paar Tage später bereits die arbeitsamsten 2 Jahre meines ganzen Berufslebens beginnen. Auch nicht, dass die Infektiologie so einen Stellenwert auf einmal in der Gesellschaft einnimmt, die Virologie. Zugleich aber auch nach 2 Jahren wir mit, ich würde mal sagen, 80 Millionen Hobby-Virologen und Infektiologen zu tun hatten, die alle über das Gleiche mehr oder weniger gut Bescheid wussten.
Mhm. Sehr spannend. Wie ist das mit dir, Fabian? Warst du auch einer von diesen Hobby-Virologen? Und hättest du nicht für möglich gehalten?
Ja, was heißt Hobby-Virologen? Ich glaube, alle haben sich mit der Pandemie auseinandersetzen müssen. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es irgendwie machbar ist, Kinder zu bekommen, also meine Frau jetzt nicht ich, großzuziehen dann zusammen und parallel zu arbeiten. Also diese ganze Transition ins Homeoffice und das Thema Remote Work, dass das auch in vielen Teilen gut funktioniert. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, so mal was Positives zu sehen. Und das zweite große Thema für mich, das Verfügbarmachen von künstlicher Intelligenz, also schwacher künstlicher Intelligenz für die Allgemeinheit. Und dass das so einen Einzug hat, also so eine große Wirkmacht und sich so krass auswirkt, hätte ich in dem Maß auch nicht für möglich gehalten, muss ich eingestehen.
Mhm. Wie ist das bei dir, Niklas?
Also ich hätte tatsächlich wirklich niemals gedacht, dass wir so nah an Europa wieder einen Krieg haben. Das hat mich tatsächlich total überrascht. Das war eine Sache. Du hast den 29.12. explizit als Datum genannt. Tatsächlich habe ich mir da gerade einen Pool gekauft, weil für mich sich diese Corona-Pandemie schon abgezeichnet hatte, einfach aus Nachrichten aus China. Deswegen, das hat mich dann nicht mehr ganz so stark überrascht. Aber was mich so als meiner Domäne am meisten überrascht hat, ist, dass ich als Informatiker mal wirklich so einen Magiemoment nochmal erlebe, wo ich selber sage, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass etwas so enorm gut ist wie die KI, die wir jetzt haben. Also das war so mein Magiemoment.
Magic. Ja, wunderbar. Dann nutzen wir das doch gleich, um darüber zu sprechen, was bisher geschah. Wie war das? Machen wir vielleicht mal mit der KI weiter. Wo standet ihr Anfang des Jahrzehnts und wo stehen wir jetzt?
Wenn ich darf, Günther, das ist eine ganz spannende Frage, weil das war wirklich dieser Übergang, wo es nochmal richtig nach oben ging. Ich bin ja schon ziemlich lange bei dem Thema KI dabei und dachte, dass in den 10er Jahren eine große Eruption kam, Disruption mit einem neuen Thema. Aber tatsächlich, da standen wir erstmal an dem Punkt, dass wir schon die KI in Fachexpertenbereich recht gut im Griff geführt hatten. Ja, also da kannten wir schon ziemlich viel. Ich war ja im Bereich autonomes Fahren zum Beispiel und das war einfach toll zu sehen, mit was für einer hohen Güte wir eigentlich schon draußen in der Welt unterwegs sein können. Und dass dann nochmal so ein Sprung kommt mit dieser generativen KI, dass die für den jedermann im Prinzip leicht zugänglich ist und so gut funktioniert, dass da wirklich nahezu jeder mit jetzt umgehen kann, das hätte ich damals nicht für möglich gehalten. Das war für mich so echt der große Sprung zu damals. Also vom Experten in die breite Masse.
Vom Experten in die breite Masse kann man ja auch zu Corona sagen, ne?
Ein bisschen ja. Schon, ja.
Was ist da so passiert in den 20er Jahren, wenn ich das mal so ganz offen frage?
Ja, ich glaube, da ist so eine Welle, die man ja so noch nie, wenn man mal jetzt von der spanischen Grippe Anfang des letzten Jahrtausends, wo kaum jemand noch irgendwie Erinnerung von uns hat, glaube ich, außer in den Büchern, über uns hinweggeschwappt. Und ich muss ehrlich sagen, Anfang Januar war ich nun nicht so ganz sicher. Ich habe Anfang Januar noch ein Interview gegeben mit der Notaufnahme, wo es hieß, da kommt was. Und ich stand mit dem Leiter der Notaufnahme. Wir dachten, ja, Grippe kennen wir. Es wird ein bisschen mehr Grippe als sonst werden. Aber es war so viel Unbekanntes da drin, weil wir kannten zwar SARS ja, ne? Wir wussten auch relativ schnell durch Dank von Christian Drosten, was für ein Virus es sich handelt. Es hat eine Woche gedauert, immens schnell. Also auch das verglichen mit früher, wo es Wochen, Monate gedauert hatte. Und dann dachten wir, gut, man kennt das. Und es gab ja schon mal eine SARS-CoV-1-Infektionswelle in Asien. Das war dann lokal begrenzt, hat sich auch wieder eingefangen. Und dann ging es aber relativ rasch ja irgendwie, dass man merkte, das ist gar nicht einzufangen. Und klar, globale Welt, man weiß quasi schon nicht mehr, was vor zwei Wochen irgendwo einen Ausgangspunkt genommen hat und ist jetzt schon überall. Und ich glaube, so mit dem Norditalien-Moment, sage ich jetzt mal, wo die ersten wirklichen Patienten da waren, also gar nicht mal so sehr, wo die ersten isoliert wurden in Deutschland, da dachte man, gut, jetzt kann das öffentliche Gesundheitswesen ja mal zeigen, was es kann. Ne? Patienten isolieren, das meine ich gar nicht böse, aber es wurde ja nie so richtig auf die Probe gestellt. Ja? Und jetzt haben wir aber Patienten auf einmal in eigentlich gut ausgestatteten Krankenhäusern und fragen uns, was passiert da eigentlich? Das ist nicht so weit weg von uns und das... Und da halt die Informationen gerade aus China extrem spärlich waren, haben wir das ganze Ausmaß da auch am Anfang gar nicht so ganz gesehen. Aber mit Italien war allen klar und auch nicht nur den Virologen, Infektiologen, sondern waren auf einmal Intensivmediziner dabei. Es waren alle, die im Krankenhaus Verantwortung tragen, die wussten, das wird eine Riesenaufgabe. Und ich glaube, das hat alles, was danach kam, so geprägt. Auch von diesem kurzen Moment, wo, glaube ich, alle so zumindest in der Medizin einen Schockmoment hatten, schaffen wir das eigentlich oder schaffen wir es nicht. Und das ist ja für Mediziner eh immer ganz kritisch, wenn man das Gefühl hat, man kriegt das nicht mehr so ganz in den Griff. Individuell mit Patienten, na, man muss ja auch sagen, man ist mit seinen Entscheidungen immer auch, kann falsch liegen. Und da sind auch am Anfang ganz viele Fehlentscheidungen getroffen worden, weil es einfach eine komplett neue Situation war. Und ich glaube, gute Analogie zu KI ist da ganz genauso. Ich glaube, da werden auch ganz viele Fehlentscheidungen gerade getroffen, wenn ich das so aus meiner entfernten Warte sehen darf, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich glaube, das ist mit allem was Neues. Es ist furchtbar spannend, wenn man mal die Sache beiseite lässt. Es ist auch viel Tragik und viel, was natürlich auch einfach für individuell zu ganz viel, ja, auch persönlichem Leid und Schicksal geführt hat. Aber wissenschaftlich ist da unglaublich viel passiert und das braucht die Wissenschaft auch immer wieder mal. Was wir nicht brauchen, ist so eine Pandemie, das ist klar, aber es braucht solche Stimulationspunkte, wie es wahrscheinlich auch gerade in der KI der Fall war.
Wenn wir da jetzt einmal wirklich medizinisch reingucken, was wissen wir denn heute über dieses Virus? Also was wir damals vielleicht auch nicht wussten.
Ich glaube, was wir nicht wussten, ist einfach am Anfang diese extrem gute Übertragbarkeit. Das wurde dann relativ schnell klar. Und auch, dass es halt im Vergleich zu anderen Coronaviren, die es ja schon immer gab, vor allem Kinder haben früher auch schon, oder haben auch jetzt immer noch andere Coronaviren, eine Veränderung hat, die es einfach erlaubt, dem Virus auch eine Entzündungsreaktion im Körper zu aktivieren, die gerade bei älteren, bei schwachen Menschen zu ganz schweren Krankheitsverläufen führt. Also nicht nur in der Lunge, wo man sich primär ansteckt, sondern alle haben auch diese Krankheitsbilder mit dem Post- und Long-Covid im Sinn, dass da was stimuliert wird im Körper, was eigentlich der Körper nicht mehr gut regulieren kann. Und ich glaube, das gibt es für viele andere Erreger auch, aber in der Masse, so wie das aufgetreten ist in der Pandemie, haben wir es einfach in 100.000-facher Vervielfältigung gesehen, ja. Und ich glaube, da ist viel verstanden, was die initiale Infektion angeht. Also jemand kriegt das, auch jetzt gerade wieder vor einiger Zeit, sind welche positiv, die haben eine Lungenentzündung, zum Glück nicht mehr schwergradig. Was wir aber nicht gut verstanden haben, ist, was kommt danach? Also warum wird der eine wieder komplett gesund und warum wird der andere immer noch Wochen, Monate später nicht mehr so leistungsfähig, wie er es kannte? Das kennen wir aber zum Beispiel von einer schweren Grippe auch. Das kennen wir auch von zum Beispiel dem pfeifischen Drüsenfieber, Kissing Disease, so als ein Stichwort. Das sind auch junge Menschen mit 18, 19 häufig monatelang völlig wirklich leistungsarm. Ja, ich glaube, das sind ganz viele neue Erkenntnisse, auch was das Virus angeht. Aber das im Menschen nachher nochmal so zu verstehen, warum der eine individuell einen Schaden nimmt und der andere nicht, da sind immer auch wissenschaftlich noch viele Fragen offen.
Mhm. Ich frage mal noch eine Ebene tiefer.
Gerne.
Jetzt dringt dieses Virus in den Körper ein, sagen wir mal über die Nase. Was passiert dann ganz genau? Also wie
wird der Mensch krank? Also im Prinzip ist es so, dass in der Regel jedes Virus, was man so das erste Mal sieht, natürlich eine gute Chance hat, sich erstmal von der reinen, ich komme an die Schleimhaut, möglicherweise kann ich auch das Blut infizieren oder Entzündungszellen innerhalb des Gewebes. Wenn man das noch nicht durch hat oder nicht geimpft ist, dann ist das, passiert das eigentlich immer. Dann erkennt das Immunsystem das erste Mal auch diesen Erreger. Aber es führt auch dazu, dass es sich eben im Körper ausbreiten kann. Das passiert später nicht mehr, wenn man das Virus schon mal gesehen hat. Deswegen war ja auch relativ rasch klar, und im März hat dann die WHO ja auch diesen Pandemiefall ausgerufen, es gibt niemanden, der Antikörper dagegen hat. Das heißt, die gesamte Bevölkerung war einfach naiv für diese Art von Virus. Und damit wird auch klar, dass sozusagen Schutzmaßnahmen auch nur für die Gesamtbevölkerung gehen können. Natürlich könnte man auch, oder hätte man da vielleicht auch schon sagen können, die Gesünderen sind gesünder und die Kränkeren sind kränker. Das heißt, das sind ja Dinge, die man durchaus diskutieren kann. Hätte man von vornherein sagen sollen, man will die vulnerablen Gruppen vor allem schützen. Aber man hat ja auch gesagt, auch die Gesunden übertragen das. Und selbst wenn sie nicht schwer krank werden, tragen sie natürlich zu einer massenhaften Verbreitung von diesem Virus bei. Wenn das Virus also eintritt, dann aktiviert es Entzündungszellen. Diese Entzündungszellen müssen auch aktiviert werden, damit es überhaupt eine Immunantwort gibt, damit sich Antikörper bilden können, also die Infektion irgendwann wieder zur Ruhe kommt. Beim Gesunden funktioniert das gut. Und wir haben ja auch im Laufe der Zeit gelernt, die Impfung ist prima. Aber eine Impfung und eine durchgemachte Infektion, so komisch das jetzt wissenschaftlich klingt, ist das Effektivste, was Sie haben können. Besser noch als zwei Impfungen. Das heißt, das Virus einmal so gesehen zu haben, wie es ist, bestenfalls nicht schwer krank werden, ein, zwei Tage ein bisschen Fieber haben, sich nicht so wohlfühlen wie bei einer Grippe auch, dann nochmal eine Impfung und dann hat man eigentlich das ausgesessen. Nur, dass eben Leute, die vielleicht gerade mit einem Immundefekt oder auch Leute, die lungenkrank sind, die ohnehin eine schlechte Reserve haben in der Lunge, diese Möglichkeit, sich vernünftig mit diesem Virus auseinanderzusetzen, gar nicht haben, weil die Krankheit schwerer dazu führt, dass sie halt zum Beispiel beatmet werden müssen, dass sie hohes Fieber bekommen, lange Zeit Entzündung haben. Und das, da fehlt die Reserve, dass sie damit klarkommen. Und wir haben ja ganz hohe Übersterblichkeit gerade bei diesen Gruppen leider gehabt. Und eben bei den Senioren, die eben halt auch insbesondere bei diesen Tagen, die man braucht, um sich zu regenerieren, einfach viel weniger Möglichkeiten hatten, das über Tage dann halt auch auszusitzen. Prinzipiell ist der Vorgang aber bei einem Virus gar nicht ungewöhnlich.
Fabian.
Ja, ich habe da direkt eine Frage. Ist das so, wenn ich jetzt mehrere Infektionen über die Jahre und bin aber auch mehrfach geimpft und habe ich jetzt so eine Art irgendwie, ja, Antikörper, habe ich jetzt mehr Schutz und er bleibt auch oder schwächt es wieder ab? Und es wäre gut, wenn ich nochmal, also wenn ich, macht man die Impfung noch regelmäßig, muss man, ist es trotzdem gut, immer sich wieder mal leicht zu infizieren? Oder ist das dann so eine Sache, wie ich glaube, bei pfeifischem Drüsenfieber ist es doch, glaube ich, so, dass man es nur einmal bekommen kann. Wie ist das bei Covid?
Also bei pfeifischem Drüsenfieber, gutes Beispiel, kriegt man es halt einmal so symptomatisch in der Regel, dass jeder sich oder viele sich daran erinnern können, sie hatten das mal mit 18, 19, 20, geschwollene Mandeln irgendwie, es ging einem richtig schlecht. Das erinnert man nicht mehr, aber man wird trotzdem im Laufe seines Lebens immer mal wieder Kontakt haben mit diesem Virus. Das heißt, selbst dann, wenn man nicht schwer erkrankt, sieht man es irgendwann. Man hat junge Erwachsene in seinem Haushalt, man hat irgendwie, das heißt, man kennt auch Studien bei Blutspendern zum Beispiel, wenn man einfach mal randomly abnimmt, dann findet man immer wieder das Virus für, also Epstein-Barr-Virus. Ja? Das heißt, wir sind ausgesetzt immer mit solchen bisschen Boostern und dann weiß das Immunsystem wieder, aha, bin ich geschützt. So wird es bei Covid für die meisten auch sein. Deswegen ist dieses flächenhafte Impfen jetzt aus meiner Sicht für sonst Gesunde auch gar nicht sinnvoll. Weil die Viren gehen rum, man kriegt die, wir sehen kaum noch schwere Verläufe bei sonst Gesunden. Und deswegen hat ja zum Glück auch die Empfehlung sich jetzt reduziert auf die empfänglichen Personen, auf die älteren Personen, weil man dann eine Unterscheidung machen darf. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, zu viel Exposition mit immer dem gleichen Stimulus ist auch nicht gut. Das mag der Körper eigentlich auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt, wie am Anfang viele aus Sorge, sich 5, 6, 7 Mal haben impfen lassen, weil sie dachten, dann ist es mal weg. Nö, nach einem Jahr wird der Immunschutz wieder ein bisschen runtergehen und dann muss vielleicht wieder so ein bisschen nachdosiert werden. Aber das heißt, man muss sehr gut, und es ist ja auch schön, dass wir das mittlerweile können, das machen wir auch für Grippe und für andere Erkrankungen, wirklich individuell für jeden entscheiden, hat der ein hohes Risiko, ist sein Immunschutz vielleicht aufgrund der Immunsuppression schlechter, dann muss ich ihn häufiger stimulieren. Und sonst jemand, der viel auch mit Menschen zusammen ist oder mit vielen Studierenden und sonst wie, der kriegt es on the fly wahrscheinlich mehrmals im Jahr. Und interessant ist auch bei Covid, es ist nicht nur ganz typisch wie jetzt Grippe, immer nur im Winter, sondern wir haben zum Beispiel jetzt gerade im letzten Jahr das eher so im Spätsommer gesehen, August, September. Vielleicht hat es auch einen ganz anderen Zyklus. Ne? Das heißt, dass die einfach in einer anderen Art und Weise sich verbreiten. Das heißt, wir sind da eher so, dass es momentan immer mal wieder so kurz aufpoppt, dann infizieren sich viele und dann ist es wieder mal wieder weg für eine gewisse Zeit.
Niklas, du hast dich.
Ja, ich finde das super spannend. Also weil irgendwie zum Beispiel während der Corona-Phase haben sich ja alle total an die Masken gewöhnt. Und die sind jetzt ja wieder komplett verschwunden.
Absolut, ja.
Ist das jetzt sinnvoll oder müssten wir eigentlich irgendwie wieder ein vernünftigeres Verhalten?
Also ich hab da selber einen Versuch gerade laufen, weil ich seit einem halben Jahr viel nach Kiel pendel, zweimal die Woche. Und genau das beobachte ich auch. Es ist überfüllte Züge, man sitzt da mit Schniefenden und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich war dieses Jahr kränker als die Jahre davor. N gleich 1 zählt in der Wissenschaft natürlich nicht. Aber ich glaube, es kann gar nicht anders sein, dass man einfach zu viel, wenn man sich in engen Räumen auffällt, weiterhin einfach exponiert ist. So, das heißt, individuell könnte ich mich definitiv davor schützen, indem ich eine Maske. Es ist nur weiterhin in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert. Wenn man jemanden sieht, denkt man, der muss aber schwer krank sein. Der ist immunsupprimiert, der zieht sich eine Maske auf. Während wir in Asien, da ist es einfach, da gehört es dazu. Da wird man komisch angeguckt, wenn man ohne Maske durch die Straßen läuft in den Wintermonaten. Ich glaube, dass wir da sehr, ja, wir nehmen das natürlich auch auf uns, weil eigentlich ist die Krankheitslast dadurch größer. Und wir haben ja gerade in diesem Winter viel wirklich grippale Infekte gesehen. Viele Menschen, die ausgefallen sind, weil sie halt auch wieder mal einen Infekt hatten. Nicht nur Covid, sondern natürlich Grippe vor allem am Schluss. Und das wäre definitiv besser handelbar, wenn man, wenn immer man mit vielen Menschen zusammen ist, die Maske trägt.
Ich wollte eigentlich zu viel Stimulus ist auch nicht gut als Überleitung zu Fabian nehmen. Deswegen erinnere ich jetzt einfach mal an diesen Wort, an dieses Wort von vor 3 Minuten oder so. Fabian, Stimulus ist ja auch irgendwie Musik. Was zeichnet denn so die Musik dieses Jahrzehnts aus und was hat die geprägt? Und wie sieht man das in der Musik?
Also die zeichnet sich durch alles und gar nichts aus. Wir haben ja so eine Entwicklung gehabt, dass es Genres gegeben hat in den populären Musikstilen, aber auch in der zeitgenössischen sogenannten klassischen Musik, die durch bestimmte Merkmale harmonisch, rhythmisch, melodisch gekennzeichnet sind und die kann man dann irgendwie fassen und einordnen. Sagen wir mal so, aus den 80er Jahren kommt oder so, gibt es sowas wie Elektro, Rock, Funk, Soul, gibt es dann verschiedene Jazz-Ausprägungen, Heavy Metal, auch in den mit Unterspielarten, Death Metal und so weiter. Das konnte man benennen. In den 2000ern hat man dann auf einmal so diese Veränderung zur Musik von der Musikwirtschaft lanciert. Sowas wie, weiß ich nicht, Stefan Raab und andere, also die Fernsehproduktionsfirmen mischen sich ein und machen irgendwie was, mischen mit in dem Zirkus. 2010er Jahren Streaming. Und da sind wir jetzt angekommen. Wir sind jetzt in den 20ern. Wir haben immer noch Streaming-Zeitalter. Heißt erstmal, die Musik zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Regel nicht mehr albumorientiert ist, sondern werden einzelne Songs produziert. Das kann gut sein, weil es das alles beschleunigt und so ein bisschen demokratisiert, also verschiedene Sachen. Es kann auch, und das ist jetzt das Problem, das so zu fassen, eklektizistisch wirken, dass alle möglichen Merkmale in einem Song sein können. Und ich höre mir ja zum Beispiel, wenn du was veröffentlichst, das an und denk, ah ja, super, das gefällt mir. Und ich weiß nicht so genau, warum mir das gefällt. Vielleicht hat mir die ruhige Akustikgitarre gefallen und deine Stimme. Und dann veröffentlichst du nächste Woche einen neuen Song und das ist Elektro. Und dann bin ich vielleicht höchstgradig irritiert, weil ich wollte ja das wiederhaben, was da war. Und das ist so die 2020er Jahre Default-Setting Anfang der 20er.
Da ist eigentlich unser Podcast das Sinnbild für, oder?
Genau, also das Default-Setting Anfang der 20er, würde ich sagen, ist diese Situation, diese Musik im Streaming-Zeitalter hat das geschafft, sozusagen in die 20er Jahre rein, ist jetzt da. Und dann kommt KI. Und da würde ich sagen, das schneidet nochmal oder schwingt nochmal wie so ein Hammer von der Seite und haut unsere ganze Popkultur, Popmusikkultur, Streamingwelt nochmal durcheinander und sagt, hallo, hier automatisiert, in Anführungszeichen, hier haben wir nochmal die künstliche Intelligenz und ja, Sie können das nicht hören, aber Niklas nickt gerade. Ja. Das verfügbar machen für alles, wieder auch, wenn man es positiv sehen will, eine Demokratisierung. Man kann viel mehr mitmachen, mitbestimmen, aber es zum Teil ist es auch einfach total wild. Und wenn man es jetzt benennen soll, gibt es irgendwelche musikalischen Merkmale, bestimmte Genres, die vorherrschen. Das kann man auch schon sehen bei Enzyklopädie, bei Fachpublikationen und auch bei der Wikipedia-Seite übrigens, habe ich mal nachgeprüft in verschiedenen Sprachen. Music of the 2020s findet man keine Genrezuordnung mehr. Das ist das erste Jahrzehnt, wo das einfach durch ist, das Thema. Und das vielleicht so als zweites Takeaway und als zweite Antwort, das ist jetzt vorbei. Da werden einfach randomly aufgelistet, wer es die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler sind und Bands. Aber irgendwie eine Art Schnittmenge zu finden oder Sinnzusammenhänge zu suchen, würde ich jetzt einfach empfehlen, das gleich zu lassen.
In diesem Sinne, Niklas.
Also, ja, das ist natürlich ein super Thema auch für mich, weil ich da selber auch total gern reinschaue, KI mit Musik mit KI zu generieren oder auch Stimmen zu tauschen. Es gibt ja mittlerweile mit KI die Möglichkeit, einfach die Stimme aus dem Song zu nehmen, seine eigene da reinzusetzen oder von jemandem, wem auch immer. Und ich meine, wie siehst du das, diese Entwicklung? Also das finde ich total, bin ich total neugierig. Ob ist das was Positives, dass das jeder jetzt machen kann? Oder zerstört das irgendwie, ist das eine Gefahr für unsere Musikwelt? Weil ich meine, man hat ja immer dieses Urheberrechtsthema. Wie wird das so gesehen in der Community?
Das wird sehr unterschiedlich gesehen. Du hast ja verschiedene Fragen gestellt, wie ich das sehe. Also wir, also als Wissenschaftler hier in diesem Raum, würde ich sagen, da versucht man immer alle Seiten zu beleuchten. Und es hat was Positives und was Negatives. Natürlich kostet es hier und da auch Jobs. Das ist dann so. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt, aber sowas wie Audio Branding, also Musik in bestimmten Funktionszusammenhängen, wie zum Beispiel in der Werbung oder zum Beispiel wie Hintergrundmusik, Playlist in Ferienclubs, all das, was wir uns so in diesen Kontexten vorstellen können, kann, wenn man das sehr gut promptet, sehr gut beschreibt und klar umreißen kann, eine KI vermutlich schneller, günstiger, effizienter. Da gehe ich davon aus, dass das in diesem Bereich Jobs kosten wird. Und wenn dann in der, was du Community nennst, in diesem Teil der Community wird das sicherlich ziemlich negativ aufgefasst. Auf der anderen Seite auch da Demokratisierung, wenn man sich damit mit Prompt Engineering, dieser, wie befrage ich KI-Tools, mit diesen Vorgängen auseinandersetzt, kann das auch der Zugang zu Musik sein. Und früher hatten wir Initiativen wie JeKids, jedem Kind ein Instrument. Und ich sag jetzt mal eine steile These vielleicht, aber auch in der KI-Welt, in der digitalen Welt gibt es sowas wie Partizipation, also eine Art digitale Inklusion. Und da finde ich das ganz toll, weil das so ein Türöffner sein kann und Menschen auch einlädt, am Songwriting, am Gestalten, am Sprechen über Musik teilzunehmen. Also es ist so die andere Seite.
Hat das die gleichen Effekte auf den Menschen und die menschliche Entwicklung, wenn er mit KI promptet? Wie im Vergleich zum Instrumente spielen, weil das ist ja auch nochmal eine Verknüpfung von sensorischen und Gehirnaktivitäten.
Ich glaube nicht. Ich habe ein paar Papers gelesen. Ich bin kein Kognitionswissenschaftler. Da sollte man sicherlich noch andere Menschen zu befragen. Aber ich habe das versucht, nur so aufzumachen, dass es eben nicht nur negative Seiten hat. Genau, was die Kindesentwicklung angeht, da ist ja auch nochmal das auf jeden Fall erwiesen, dass das haptische, die Auseinandersetzung mit dem Instrument auch mit einer gewissen Ruhe, ohne die Ablenkung, dass digitale Tools eingesetzt werden, sicher eine gute Sache. Aber ich will das nicht ausschließen, dass der geschulte Umgang mit digitalen Medien in Maßen, je nach Altersstufe, eben auch nicht nur was Schlechtes haben muss. Mhm. Und ja.
Ja.
Wie groß ist dann noch der individuelle Aspekt eigentlich, wenn man sagt, es gibt keine Genres mehr, es gibt auch keine Fortentwicklung mehr vielleicht von einzelnen Stil- oder Musikrichtungen oder laufen die dann einfach trotzdem in ihren Nischen weiter, in einem deutlich niedrigen Publikum, weil die Mainstream läuft halt über KI mittlerweile, dann ist der Star-Kult aber auch irgendwann passé, weil jeder könnte es vielleicht in irgendeiner Form tun. Das waren ja alles total wichtige Aspekte in der Vergangenheit, wenn ich die 80er, 90er nachdenke. Das war ja ein ganzes Zeitalter, was so geprägt war irgendwie von, da ist, finde ich, auf der einen Seite finde ich es spannend, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen bedrohlich, weil ich so denke, das sind ja auch zum Teil so Figuren, die man, mit denen man groß wird, mit denen man sozusagen seine Musikrichtung teilt und so wie du es gerade gesagt hast, vielleicht das eine geht in die eine Richtung, das nächste Lied kommt dann schon wieder aus der ganz anderen Richtung und denkst so, mit der kann ich mich jetzt nicht so ganz identifizieren, das gefällt mir doch nicht so. Also das wird ja auch was machen mit denen, die die Musik hören eigentlich, ne?
Genau, also das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Mir hat gerade jemand so ein Meme geschickt, KI wird meinen Job nie ersetzen, schließlich kann KI auch nicht 3 Negroni bis 11 Uhr trinken. Und, und das mal, diesen Gedanken mal aufgreifend, gibt es natürlich diese Konzentration auf was Haptisches, auf hörbare Details, auf irgendwie einen Grad von Wahrhaftigkeit, den KI, da sage ich aber immer, noch nicht ersetzen kann. Also natürlich können wir mit KI jetzt Songs machen, die einen sehr authentischen Gitarrensound haben. Und ich finde, dass dieser Wettlauf, irgendwie was möglichst menschlich und fehlerhaft zu produzieren, damit das gegen eine KI besteht, das ist eine blöde Idee. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Aber eben sich sehr individuell auszudrücken, bestimmten Sprachstil, so Wortakrobatik, Wortkombination, das ist eben, da gibt es ja schon noch Momente, die sehr individuell sind und noch nicht kopiert werden können. Und das in Kombination, ich glaube einfach, dass sich das so ein bisschen verändert. Da geht es vielleicht mehr um die Live-Performance, in Kombination mit der Musik und vielleicht in Kombination mit dem Video und wie sich diese Persona, die Künstlerperson in der Öffentlichkeit gibt, das wächst irgendwie zusammen. Und ich glaube, die Ausprägung, was ist Pop, also was ist der Gegenstand, der ist einfach jetzt in den nächsten Jahren, das ist was anderes, als das ist die Band und die klingt so und kann jetzt KI das kopieren oder nicht, das ist einfach nicht die Frage, sondern ich sehe oder ich erwarte, dass sich das verändert. Also Fokus Live-Musik, Fokus multimediale Inszenierung, was einfach nicht einfach so ersetzen kann. Und dann glaube ich, dass zum Beispiel das irgendwie so, was viele MusikerInnen auch anprangern, dass man mit so einem Touring-Business nichts mehr verdienen kann, könnte ich mir vorstellen, dass das in 5 bis 10 Jahren wieder komplett anders ist. Weil so eine Sehnsucht da ist, ich möchte was Wahrhaftiges haben und nicht irgendwie eine KI-Version. Es gibt jetzt zum Beispiel Oasis, also von AI generiert. Ich habe mir das mal angehört, das sind Songs, da hätte ich blind unterschrieben, dass das auf einem in deren Prime in den 90er Jahren auf dem Album als B-Side drauf, was ist so gut. Und ich habe mich schon erwischt, wie ich das in der Oasis-Playlist drin habe. Also für mich ist das ein legitimes Add-on. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, ist das moralisch verwerflich, was ich tue? Darf ich das? Sollte ich das tun? Macht das was? Und dann habe ich entschieden, ja. Ich glaube nämlich einfach, dass es sich komplett dreht.
Ja, zum einen würde ich dir da direkt recht geben, dass dieser Aspekt immer bleiben wird, dass Kunst, nenne ich es mal ganz allgemein, das können ja auch Bilder sein oder Bücher oder Texte, immer mit Emotionen verbunden ist. Das heißt, auch wenn KI jetzt unterstützt, ganz, ganz viel mehr zu generieren, dieser Teil, der wird, glaube ich, immer bleiben. Dass einfach, wenn da jetzt eine Person, die man ganz toll findet, dazugehört oder eben Live-Auftritte, die besonders gut sind, so authentisch sind, das wird immer den Zug behalten. Und ich glaube, deswegen braucht man als Künstler da erstmal keine Angst vor zu haben. Und ich finde diesen anderen Weg aber auch total spannend, dass man einfach die Chancen sehen muss. Also man kann einfach viel, viel mehr explorieren mit KI. Und auch Laien, die jetzt nicht perfekt jedes Instrument spielen können, können ja einfach ausprobieren mit KI und sagen, das in die Richtung wollte ich schon immer mal machen. Wir brauchen noch nicht gleich eine Band zusammensuchen, sondern können das einfach ausprobieren. Und ich glaube, wenn man diese Chancen einfach nimmt, dann ist das, glaube ich, kann es eine richtig tolle Sache sein. Also mit AIs ist ja genau sowas. Da haben einfach mal Leute ausprobiert, was kann ich noch in eine ähnliche Richtung weitertreiben. Und dann kann das total passend klingen und gut klingen. Also.
Und ein ganz wichtiger Punkt, ich im Digital Learning Campus Lernort Lübeck leite ich dieses Mensch-Maschine-Songwriting-Lab. Und was ich da beobachte, und es ist egal, ob Senioren kommen oder Schulklassen mit Kindern unterschiedlichen Alters, völlig egal. Das ist wie so eine implizite Gamification. Wer Songs mit KI schreibt, teilweise schreibt oder sagen wir mal vorsichtig, wird disponiert, nur so eine Art Fahrplan macht. Diese Personen, die da rauskommen, die haben sich spielerisch ein Wissen über verschiedene stilistische Ausprägungen angeeignet. Das ist ja so, als hätten die beiläufig, wie was früher im Frontalunterricht, im Musikunterricht stattgefunden hat, einfach so über verschiedene Genres mitgenommen. Und die gehen im Idealfall, und das passiert Gott sei Dank oft, gebildet daraus und machen dann den Folgeworkshop schon wesentlich informierter. Und es tritt genauso, wie du das vermutet hast, tritt das oft ein. Das ist schön zu sehen.
Ja, da kann ich direkt einhaken, wenn ich darf.
Ja, klar.
Ich habe mit einer Studierendengruppe mit KI gelernt, wie man Bilder generiert in einem bestimmten Stil. Also die haben selber die KI dahin trainiert und die haben währenddessen genau das auch gemacht. Die mussten erst mal lernen, wie beschreibe ich Kunst, damit ich der KI das beibringen kann. Und am Ende hatten die einen riesen Wortschatz an beschreibenden Nomen, subjektiven Verben, was weiß ich, also allem Möglichen, womit sie dann in der Lage waren, die Kunst überhaupt erst zu erklären. Und das war total spannend, weil ich wusste das auch nicht vorher, was es da alles für beschreibende Worte gibt. Also ja, ich glaube, man kann da viel mitnehmen, allein indem man das sprachlich mit der KI gemeinsam durchführt.
Was würdet ihr sagen, verfestigt KI-Konventionen, weil es immer auf das bereits Bestehende zurückgreift, oder bricht es mit Konventionen, weil es völlig neu kombiniert im Zweifelsfall?
Kommt wieder so eine Antwort, sowohl als auch, die man nicht haben will, diese Angstantwort. Nee, aber ich glaube, zum einen hat ja KI den Nachteil, dass KI lernt auf Basis von Daten und vor allem darin sehr gut ist, aus diesem Datenschatz wieder etwas zu generieren. Also nicht kopiert das nicht, sondern in dieser Welt von den Daten, die sie gelernt hat, kann sie daraus Neues schaffen. Das heißt aber, sie ist auf diese Welt begrenzt. Ja, das heißt, zum einen behält sie die Norm dessen bei, was sie mal gelernt hat. Aber in dieser Welt ist sie sehr gut in der Lage, durch den Nutzer angeleitet, sehr viel Neues zu schaffen. Weil die Welt ist groß, die wir mit unserer Sprache beschreiben können. Und darin kann man auch viel Neues schaffen. Liegt aber tatsächlich an dem, der vor der KI sitzt und ihr die richtigen Richtungen gibt. Also sowohl als auch deswegen.
Würdest du den größten Einfluss dem Algorithmus zuschreiben, den Daten oder der Person, die davor sitzt?
Also die Daten entscheiden maßgeblich, was das Modell kann, was die KI kann im Endeffekt. Das heißt, wenn die bestimmte Sachen nie gesehen hat vorher, dann kann ich sie da auch schwer hinbringen. Und der Nutzer entscheidet, mit dem, wie er sie anspricht, dann im Endeffekt, was aus dieser bekannten Welt herauskommen soll. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also das heißt, die KI gibt den Rahmen vor und der Mensch kann da drin sich sehr weit bewegen.
Wie kommt das, dass sowas wie, ob man die KI beschimpft oder höflich ist, tatsächlich ein Ergebnis beeinflussen kann?
Ja, also ein KI-Modell funktioniert ja so, dass man das aus dem Internet mit wahnsinnig viel Text anlernt. Das heißt, die KI hat im Prinzip in ganz vielen Sprachen ganz viele Texte gesehen und die gehen ja in alle möglichen Richtungen im Internet. Und die Ausgabe von dem, was die KI generiert, funktioniert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Und diese kann ich beeinflussen über meine Ansprache, wie ich das Modell anspreche. Und wenn ich jetzt unhöflich bin, dann geht die KI eher in einen Bereich mit ihrer Ausgabe, der dazu gut passt. Das heißt, ich kann das mit jedem einzelnen Wort sehr gut beeinflussen, was da rauskommt. Und deswegen hat sich auch dieser neue Bereich, so ein Jobzweig gewesen in den letzten 2-3 Jahren, Prompt-Engineer, ja, wo sich wirklich Leute darauf spezialisiert haben, mit einer KI zu reden, wie das richtig geht. Das ist jetzt langsam, nimmt das wieder ab, weil die so gut geworden sind, dass die KI auch auf Basis eines schlechten Inputs gut versteht, was man will. Nichtsdestotrotz kann man da als Mensch mit jedem Wort entscheiden, was rauskommt. Das heißt, ich muss nur ein Wort ändern und schon kann auch ein Text in eine andere Richtung entstehen.
Wie macht die KI das, selbst mit einem schlechten Input klarzukommen?
Also tatsächlich wendet man einen sehr einfachen Trick an, also beziehungsweise zwei, wenn man es ganz genau nimmt. Aber der Haupttrick ist, die KI nimmt tatsächlich den User-Input und sagt oder interpretiert, was wollte der eigentlich von mir und baut daraus einen richtigen Input. Also im Hintergrund nimmt die das und macht quasi den User-Input einfach nochmal selbst.
Das heißt aber, wenn ich einen ungewöhnlichen Input habe, dass ich die KI damit crashe.
Nee, das Crashen ist schwer, aber es können ganz unerwartete Outputs rauskommen. Also wenn da wirklich, wenn man was reinschreibt, was gar nicht erwartbar ist, was vielleicht auch so nirgendwo bisher da ist, dann ist das wahnsinnig spannend, was dann da rauskommt. Ja.
Wir haben das neulich probiert, was du gerade ansprichst, mit verschiedenen Song-generierenden Modellen. Es gibt ja also Modelle, die einzelne Sounds erstellen, die ganze Songs erstellen, also je nachdem, was man da nimmt. Und da haben wir genau das probiert, Create Me a Soul Song, Create Me a Soul Song in the Style of, mit dem Beispiel Create Me a 1960s Soul Song in the Style of, and also so unterschiedlich konkret zu werden, bis hin zu einem elaborierten Prompt mit, was weiß ich, 750 Zeichen, der also wesentlich länger ist. Und wir haben ja die Ergebnisse nebeneinander gestellt. Und es wird schon auch tatsächlich, was ganz interessant war, also je nach bei den meisten songgenerierenden Modellen, stilistisch akkurater und feinzeichnen da. Also noch eine Ebene im Sound dazu, was ich ganz spannend finde. Das war vor einem Jahr, habe ich den gleichen Versuch schon mal gemacht, noch nicht so. Da war es quasi egal, so Suno, Udio, die üblichen Tools, die ganze Songs erstellen. Also da scheint gerade was im Schwange zu sein.
Wenn man es jetzt so ein bisschen mehr aus der rein wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, hat man ja immer die Sorge, gerade auch als Mediziner, wenn ich mit solchen Dingen möglicherweise auch die Antworten oder die Entwicklungen beeinflusse. Also Kreativität, super, da habe ich eine große Vielfalt, indem ich vielleicht ein paar Dinge ändere. Wenn ich jetzt aber wissenschaftlich solide Daten vielleicht durch einzelne Begrifflichkeiten in die eine wie die andere Richtung, wir hatten, bevor wir hier gestartet haben, über Querdenker gesprochen, dann ist die Frage natürlich schon, welche Sicherheitstools gibt es eigentlich? Weil das natürlich was ist, was dann auch für den Nutzer als Wahrheit möglicherweise rüberkommt und das natürlich einer real gefühlten, vielleicht von Expertenwissen, Peer-Reviewed-Verfahren gegenübersteht. Und da ist mir noch nicht so ganz klar, wer da das Korrektiv ist. Ist es die KI selber, die dann irgendwo nochmal einen Algorithmus draufsetzt und sagt, okay, das wäre jetzt meine eigentlich aus der Frage generierte Antwort, aber es gibt nochmal eine andere Datenbank, die ist einfach die Referenz für alles. Dann würden andere wieder sagen, ja, wieso habt ihr dann nochmal, das ist ja dann wahrscheinlich wieder die Referenz, die euch besonders genehm ist. Also da muss man ja sehr vorsichtig sein in der Gesellschaft. Warum gerade die und nicht andere? Aber da fehlt mir auch noch so ein bisschen die Fantasie, was soll das am Ende bringen? Weil Rubbish in, Rubbish out ist ja immerhin noch ein Problem von KI auch. Und ich glaube, dass gerade bei Wissenschaft, werden Sie auch viel über Kommunikation insgesamt so, extrem schwer ist, selbst für Experten ja zu sagen, in welchem Gebiet auch immer, was ist jetzt gut, was ist schlecht, was ist wahr, was ist nicht wahr und wie wird das funktionieren? Oder gibt es da, gerade auch wenn man nicht nur in Deutschland denkt, sondern weltweit denkt, auch die nötigen Entwicklungen, um genau diesen Aspekt bei aller Freude über die Möglichkeiten sozusagen mit abzudecken?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Herausforderung tatsächlich. Man ist noch nicht so weit, dass man da jetzt wirklich von Sicherheiten sprechen kann. Aber natürlich gibt es schon einzelne Herangehensweisen. Wie schaffe ich es, dass die Ausgabe der KI mehr und mehr der Wahrheit entspricht? Was ja damals, als man angefangen hatte mit diesen großen Sprachmodellen, sofort gemerkt hat, war, es ist sinnvoll, zum Beispiel Quellen anzugeben. Und das Erste, was war, dass ja die KI Quellen ausgegeben hat, aber die völlig erfundener Blödsinn waren. Und das hat man mittlerweile aber im Griff und schafft es halt mit der KI vernünftig im Internet zu recherchieren, parallel. Also die hat quasi so ein Werkzeug an die Hand gekriegt, selber im Internet zu suchen und ist mittlerweile in der Lage, zumindest viele gute, große Modelle, echte Quellen anzugeben. Das war schon ein erster wichtiger Schritt, glaube ich. Also insbesondere in der Wissenschaft arbeitet man ja so, dass man immer nach fundierten Quellen suchen muss, damit man diese auch zitieren kann und nur auf die KI zu verweisen und zu zitieren, wäre, glaube ich, in unserer Welt nicht vernünftig. Also insofern, das war der erste wichtige Schritt. Was tatsächlich auch oft gemacht wird, oder mache ich zumindest so, ist, ich verifiziere das über mehrere KIs. Das heißt, ich gucke, was geben die alle aus und recherchiere in Teilen auch noch selbst. Das heißt, da ist schon noch Handarbeit notwendig, damit man sich irgendwie ein größeres Maß an Sicherheit herausarbeiten kann. Und ansonsten ist es natürlich so, dass man dann sicher gehen kann, wenn man die KI selber gebaut hat und weiß, welche Informationen man reingesteckt hat. Und dann kann man das schon ganz gut steuern. Also man macht das tatsächlich heutzutage so, man hat immer zwei Varianten, so eine KI zu trainieren. Das eine ist, ich gebe ihr ganz viel Daten und darauf lernt sie quasi ihre Wissensbasis. Und man kann ihr etwas geben wie so eine Art Handbuch. Das sind Zusatzdaten und da kann sie immer reingucken und immer dann schauen, okay, das ist die Frage. Ich suche mal jetzt in dem zum Beispiel Buch über irgendwelche Krankheiten, welche davon könnte das sein? Und das ist auch sehr viel verlässlicher, weil dann verlässt man sich nicht nur rein auf das Wissen der KI, sondern sie kann eben immer exakt sagen, das habe ich da und daher. Also diese Zitierungsquellen, dann aber eben auf eigene Dokumente, die man bereitgestellt hat, von denen man weiß, die sind verlässlich. Das sind so die besten Wege aktuell. Wo sich das hinentwickeln wird, ja, das ist natürlich super spannend. Es ist ein ganzes Forschungsgebiet. Quasi, wie schafft man es, genau nachvollziehbar zu machen, so eine Art Explainable AI, dass immer erklärlich ist, wo diese Antwort herkam und ob die stimmen kann oder nicht. Aber da habe ich noch keine Antwort drauf.
Ist das nicht auch völlig utopisch, wenn wir jetzt mal dran denken, dass die ganzen großen Player aus den USA kommen und die haben unterschiedlichen Grad an, sag mal, Seriosität. Also da will ich bei OpenAI mal gar nicht erwarten oder bei Elon Musk Tools bei XAI, dass da irgendwas offengelegt wird, wenn es nicht unbedingt liegt. Und Stanford hat ja dieses Storm-Modell irgendwie letzten September released. Da könnte ich mir vorstellen, dass die das verfügbar machen oder so. Aber so im Großen und Ganzen, ist es nicht völlig utopisch, in die Blackbox reinzugucken?
Also da ist tatsächlich super spannend, dass die EU ja diesen EU-AI-Act auf den Weg gebracht hat. Und da ist tatsächlich ab nächstem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Maßgabe, dass alle großen generellen KI-Modelle, also sowas auch wie ChatGPT, ihre Trainingsdaten offenlegen müssen, wenn sie in der EU angeboten werden sollen. Und jetzt ist die spannende Frage, wird dann ChatGPT in der EU weiter verfügbar sein oder kriegen wir Trainingsdaten zu Gesicht? Und das lasse ich mal noch sehr offen, weil ich glaube, die ja, also weil das ist ja das hohe Gut dieser Firmen, diese Trainingsdaten selber im Griff zu haben. Das ist bei der KI ganz wichtig, damit am Ende auch wirklich was Gutes rauskommt.
Jetzt haben wir gehört, was man technisch machen kann, was man regulatorisch machen kann. Wie sieht es denn aus als Nutzerin? Was kann ich machen, um selbst resistent zu werden gegenüber KI-Halluzinationen oder Fake News?
Ja, das ist etwas, womit ich hoffe, alle sich in der Lehre befassen, die irgendwie das Thema KI als Berührungspunkt haben, ist das Thema quasi Ethik. Was darf ich überhaupt mit KI? Und dann natürlich das Thema, wie kann ich als Nutzer eben wirklich sicherstellen, dass ich weiß, was ich da mache? Wieder zum EU-AI, ganz kurz noch den dazu reingeschoben. Da ist tatsächlich sogar eine Maßgabe seit Anfang diesen Jahres, dass alle Firmen, die KI einsetzen, ihre Mitarbeiter schulen müssen. Und wir jetzt zum Beispiel an der Hochschule machen das auch explizit, dass wir allen Studis, die bei uns durchlaufen, versuchen, das aktiv beizubringen. Was tut ihr da? Was kann dieses Modell? Was müsst ihr beachten? Stichwort Bias. Bias bedeutet, dass dieses KI-Modell lernt auf bestimmten Daten. Zum Beispiel nehmen wir das Modell aus China, das DeepSeek-Modell. Da werden dann bestimmte Sachen einfach mal rausgelassen oder verfälscht. Und dementsprechend sagt dieses Modell nur was in die Richtung. Zum Beispiel berühmte historische Zeitpunkte werden dann einfach mal rausgelöscht oder verfälscht. Und dessen muss man sich bewusst sein. Genau. Also alles, was so ein KI-Modell ausgibt, muss man dann entsprechend hinterfragen können. Und das versuchen wir unseren Studierenden entsprechend beizubringen.
Ich finde, also abseits des EU-AI-Act, ich sehe das relativ kritisch, was dann passieren kann. Im schlimmsten Fall werden bestimmte Tools verboten. Dann rutscht das Ganze vielleicht in Underground und über Proxy-Server holen sich irgendwie 750 Millionen Leute, ziehen das dann irgendwie auf anderen Wegen. Da also bin ich nicht überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Aber was ich spannend finde, ist, ich habe gesehen, dass die UNESCO featured diese AI Assessment Scale. Und ich sehe die Entwicklung in folgende Richtung laufen, dass man einfach eben Assessment-Kultur, Prüfungskultur für in Forschung und Lehre, dass man das nochmal neu denkt. Und das ist so fünfstufig von No AI, AI Planning bis irgendwann zu Full AI, dass man sagt, es gibt ganz klare Vereinbarungen, die müssen vielleicht individuell angepasst sein. Mit individuell meine ich je nach Hochschultyp oder Hochschule zu sagen, das wird im 1-zu-1-Gespräch mündlich jetzt stattfinden, dann gibt es eben keine Multiple-Choice-Klausur, weil man da, keine Ahnung, mit irgendwelchen AI-Glasses das scannen kann, dann ist es beantwortet. Und bis hin zu, hier kannst du gerne, keine Zeitverschwendung, mach deine Slides, Vorlagen mit KI, dass man einfach Vereinbarungen trifft, wo ist es okay, wo nicht, was musst du reflektieren, wie in deinem DeepSeek-Beispiel. Und dann sind, glaube ich, alle glücklich. Und vor allen Dingen, man geht dann auf Studierende zu oder überhaupt Lernende zu und nimmt sie für mündig, ja, nimmt sie ernst und schafft Vereinbarung. Ich glaube, da große Transparenz, große Offenheit, große Diskussionsfreudigkeit hilft einfach nur, das in den Griff zu kriegen und nicht irgendwelche Verbote.
So werden wir resistent gegen Fake News. Jetzt haben wir aber auch Antibiotikaresistenzen. Knaller Überleitung. Jan, erzähl doch mal, was ist das Problem und was tut ihr da?
Ja, ich glaube, es hat sich in den letzten, auch schon im letzten Jahrzehnt so ein bisschen auch rumgesprochen, dass einfach Antibiotika endlich sind, dass wir nicht jedes Jahr Dutzende neue Antibiotika auf den Markt kriegen und dass wir halt als Gegenüber eine Riesenpopulation haben von Bakterien, die halt auch ganz schlau aufgestellt sind. Mhm. Und das hat man erst die letzten Jahre eigentlich auch mit großen Analysen erst festgestellt, wie groß die Vielfalt da halt auch ist. Und ich glaube, man ist halt sehr verschwenderisch. Es gab ja mit dem Penicillin und danach schon so eine Bezeichnung, man braucht bald irgendwie gar keine man hat ja alles, was man hat. Und dann wurde ein Antibiotikum resistent, das nächste resistent. Und die wirkliche Zeit bis zum Resistenten ist ja in der Regel von einem neu auf den Markt bringen bis dann 1 bis 2 Jahre. Und dann haben wir die ersten Resistenzen. Das heißt, es gibt kein Medikament, auf das man sich jetzt so komplett verlassen kann. Deswegen ist es extrem wichtig. Und es hat zum Glück jetzt auch durch gezielte Programme, Antibiotic Stewardship Programme, auch bei Hausärzten, die einfach sehr viel verantwortungsvolle Antibiotika einsetzen, dazu geführt, dass zumindest in Deutschland so ein Steady State ein bisschen entstanden ist. Aber andere Länder, gerade zum Beispiel in Südeuropa, unglaublich hohe Resistenzraten haben. Das hat vielfältige Ursachen. Man kriegt die Antibiotika zum Teil over the counter. Man braucht gar keinen Arzt. Man nimmt die relativ unreflektiert. Man hat keine Start-Stopp-Regeln. Das macht schon sehr viel aus. Die wenigsten kriegt man wirklich darüber in den Griff, dass man jetzt Patienten immer isoliert oder so. Da gibt es ein paar wenige. Aber die meisten haben wirklich mit dem Eintrag von Antibiotika auch in die Tierwelt zu tun und dann nachher die Übertragungsraten, die man eigentlich vor allem natürlich im Krankenhaus natürlich auch hat. Ich glaube, das ist ein Gebiet, das hat die WHO auch vor ein paar Jahren als eine der drängendsten Fragen auch für die Menschheit in der Zukunft, für die Gesundheitsfragen adressiert, weil man einfach auch merkt, auch wenn man, da muss man dieses Spiel zwischen den Kräften nochmal sich angucken, Pharmafirmen, wenn ich jetzt ein Antibiotikum sozusagen mit langer Vorlaufzeit auf den Markt bringe, kriege ich dann nachher für eine 5- bis 7-tägige Therapie ein paar tausend Euro oder ich entwickle ein Krebsmedikament, was sozusagen in der gleichen Zeit 40 bis 50.000 Euro einspielt, bei häufig gar nicht größerem Nutzen, individuell vielleicht, aber vielleicht eine Lebensverlängerung von ein paar wenigen Monaten gegenüber einer Sepsis, die man auch mal versterben kann. Also ich will da sagen, das sind viele Kräfte am Werk, sodass es auch mittlerweile einfach EU-Programme gibt, die sich dem Thema annehmen, wenn man sagt, naja, die Pharmafirma allein wird es nicht machen, weil das finanzielle Risiko einfach zu groß ist. Es braucht staatliche Unterstützung, um das Ganze zu unterstützen, dann wieder in den Bereich zu investieren. Es ist immer so ein bisschen die Frage, können die Märkte alles regeln oder regelt der Markt am Ende halt nur die Dinge, die sich nachher rechnen? Und Gesundheit ist halt was, was sich manchmal nicht rechnet, wo man einfach investieren muss, damit man Gesundheit aufrechterhalten kann. Das heißt, es gibt viele jetzt Forschungsprojekte wieder zu dem Thema antimikrobielle Resistenz. Da haben wir auch einige bei uns in Lübeck. Es gibt große Verbünde, die sich diesem Thema annehmen. Und es ist ein ganz wichtiges Thema für dieses Topic Global Health. Also nur die Patienten angucken, nur die Medizin angucken. Die Humanmedizin ist zu kurz gesprungen. Man muss die Veterinärmedizin hereinnehmen. Man muss sich die Umwelt anschauen. Resistenzen werden ganz niedrigschwellig übertragen. Und das ist jetzt ja auch eins der Themen, die gerade im jetzigen Jahrzehnt an Fahrt aufnimmt, dass man quasi, ich will es mal sagen, holistischer alles zusammen anschaut. Was wissenschaftlich gar nicht so einfach ist, weil natürlich das über Jahre gewachsene Subspezialitäten sind. Und da gibt es jetzt gezielt Programme, eben den gemeinsamen Erreger und die Vermeidung von Resistenz im Mittelpunkt zu stellen, um das noch stärker anzugehen.
Was killt am Ende die Menschheit? Ein Virus oder ein antibiotikaresistentes Bakterium?
Ich glaube, es killt vor allem momentan die gesellschaftliche Entwicklung, ehrlich gesagt, die Menschheit, so wie sich manche aufstellen und einfach über jegliche Konvention hinwegsetzen. Ich bin der Meinung, dass man Antibiotika, also dass das Virus wird es nicht sein. Ich glaube, da sind wir einfach hoffentlich ein bisschen jetzt besser aufgestellt. Aber auch da, das wollte ich zu den Antibiotika-Gaben auch nochmal sagen, am Ende entscheidet auch immer ein bisschen der Patient. Ne? Wenn der zum zweiten Mal zum Arzt läuft und sagt, ich habe aber immer noch so einen Husten im Hals, ich hätte jetzt kein Antibiotikum. Man muss immer auch alle Player mit reinnehmen, ne? Nicht nur den Arzt, sondern halt auch eben die häufig auch in Unkenntnis dann doch noch ein Antibiotikum verlangen. Genauso ist es beim Virus, wenn ich halt die Impfung zum Beispiel ablehne, dann habe ich ein Problem. Und das Problem ist mittlerweile nach Covid zum Beispiel deutlich größer geworden. Die Impfraten sind nicht gestiegen, die Skepsis ist deutlich höher als vorher, obwohl eigentlich alle wissen, dass der einzige Escape-Mechanismus war die Impfung aus dieser Pandemie. Aber die Vorbehalte und die Stimmung generell gegen solche Entwicklungen, die ist immens. Und deshalb würde ich sagen, ich würde glauben, dass keins der beiden das Potenzial hat, die Menschheit zu killen. Aber deutlich, also durchaus gerade in der älteren Bevölkerung Leid und auch vermehrte Morbidität. Es geht ja nicht nur um Lebensverlängerung, sondern auch, wie werde ich alt? Und da haben beide das Potenzial, zu schweren Verläufen zu führen, zu mehr Hinfälligkeit zu führen. Und wenn wir uns alle mal überlegen, wie wollen wir alt werden, dann sind das halt keine so richtig guten Aussichten.
Aber mal so eine ganz kleine Mini-Frage. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind die jetzt immer da, diese resistenten Keime? Oder könnten wir, wenn wir jetzt so eine Kampagne machen, alle waschen sich ab jetzt doch wirklich endlich mal die Hände, dann verschwinden die auch wieder? Oder,
nein, wir haben halt ein riesengroßes Reservoir, das ist der Darm. Ja. Und der Darm hat sozusagen auch, selbst wenn man viel testen würde, immer wieder so Nischen, wo man es nicht findet. Dann nimmt man Antibiotikum und dann selektiert man wieder die Resistenten raus. Das heißt, es ist nicht so, dass man darf immer nicht verwechseln, Resistenz sind nicht unbedingt die schlimmsten Keime. Die haben nicht massenhaft Pathogenitätsfaktoren, die töten auch nicht schneller als andere Keime. Es sei denn, ich behandle sie halt eben falsch, weil ich glaube, es wäre ein empfindlicher Keim. Dann hat es 1-2 Tage mehr Zeit, dann ist der Körper noch hinfälliger und dann, das heißt, es ist nicht so, und es wird häufig so ein bisschen auch eine Diskussion verwechselt. Das heißt, wir haben viele diesen kolonisiert mit diesen resistenten Keimen. Solange man das nicht zu einer schweren Infektion in der Lunge führt oder in der Blutstrombahn, dann machen die auch kein Problem. Aber nur dann brauche ich halt auch ein Antibiotikum und da werden halt die Substanzen immer knapper. Man muss aber ehrlicherweise sagen, wir kriegen schon viele von denen, die wir hier behandeln mit multiresistenten Keimen, sind auch zum Beispiel gerade welche, die aus Kriegsgebieten von der Ukraine zurückkommen, sind welche, die sozusagen woanders vorbehandelt sind, Reiserückkehrer sind aus zum Beispiel auch europäischem Ausland und die haben dann in 40-50% resistente Keime, während wir hier bei Aufnahme vielleicht 5-10% hätten. Das heißt, es gibt schon auch Vermeidungsstrategien, die man einfach konsequent umsetzen muss.
Wie ist das eigentlich mit den konkreten Studien, die ihr hier in Lübeck macht? Also worauf fokussiert ihr euch da in diesem ganzen Themenfeld?
Also wir fokussieren uns zum einen auf wirklich einzelne Resistenzmechanismen. Warum wird jetzt ein Bakterium besonders resistent, wenn es mit einem Antibiotikum in Kontakt kommt? Wo wir aber glauben, wo eine gewisse auch Neuigkeit liegt, und da bauen wir gerade ein Netzwerk auf, ist mal so eine Historie über die Jahre bei einzelnen Patienten nachzuverfolgen. Das scheitert häufig daran, weil Patient kommt bestenfalls einmal in die Klinik und dann jahrelang nicht mehr. Was wir aber spannend finden, ist einmal zu schauen, was passiert, wenn er wieder in die Häuslichkeit geht. Dann geht er zum Hausarzt, kriegt vielleicht nochmal ein Antibiotikum. Das heißt, wir wollen gerade so ein Studiennetzwerk aufbauen, wo wir dezentral weiter Proben kriegen von diesen Patienten. Eine gewisse, es geht natürlich dann häufig auch nur von mobilen, KI nicht, aber vielleicht technikaffinen Menschen, die mit einer App dann eingeben, was sie genau gemacht haben. Die schicken uns 2-3 Mal dann Abstriche, wo wir diesen Erreger dann nochmal nachweisen können. Und dann sehen wir zum Beispiel, was du vorher meintest, ist der Erreger noch da, ist er wieder weg? Wie hat er sich verändert? Aber was ist vor allem auch drumherum mit dem ganzen Mikrobiom passiert, wenn das Antibiotikum nicht mehr da ist? Und darüber erhoffen wir uns halt schon Möglichkeiten auch früher vielleicht. Man muss es immer so einzugreifen, ein Erreger, ein resistenter Erreger hat dann besonders gute Chancen, wenn ich die normale Flora, so nenne ich es jetzt mal, das Mikrobiom mit dem Antibiotikum halt auch eben schädige. Wenn ich das weniger stark tun würde, hätte dieser resistente Erreger auch gar nicht so die Chance, sich festzusetzen. Und dieses Gleichgewicht besser zu verstehen, nicht nur zum Zeitpunkt jetzt, wo der Patient krank ist, sondern auch, was macht er danach? Vielleicht kriegt er ja in ein paar Jahren wieder Antibiotika, dann kommt der Erreger wieder. Das sind so für uns die spannenden Fragen und sind wir gerade dabei. Wir haben so eine Applikation aufgebaut, das funktioniert schon ganz gut in anderen Studien und werden Patienten, die einfach hier nach einer Episode mit einer Krankheit entlassen werden, dann die Chance haben, an dieser Studie weiter teilzunehmen. Und das wird uns natürlich ein paar Jahre begleiten, aber das meine ich mit diesem Global Health Ansatz. Es müssen jetzt neue auch Ideen rein, wie man sich die Thematik anschaut. Da reicht es nicht immer nur im Krankenhaus zu beproben, was da ist. Und wir müssen wissen, woher kommen die Keime und wie lange bleiben sie auch bei Patienten, die eben nach einer Episode krank waren, Antibiotika wieder absetzen. Wir wissen alle, dass wir in der älteren Bevölkerung auch häufiger Antibiotika kriegen über die Jahre und damit natürlich auch das Risiko steigt, dass dann über die Jahre Resistenzen entstehen.
Wie ist das eigentlich mit KI? Hilft die euch auch schon bei diesen Studien?
Also wir haben schon einige Ansätze mit KI, ich nenne es ganz explizit versucht und da kann man, glaube ich, auch auf die negativen Seiten mal eingehen, weil wir vorher darüber sagten, was ist so wichtig, Algorithmus, Daten, Nutzer. Ich glaube, der Algorithmus auch hier in der Kombination in der Universität mit der Informatik war gut. Die Nutzer waren willig, aber die Datengrundlage war extrem schlecht. Das heißt, es ist einfach auch gerade mit einem großen Player wie dem UKSH gar nicht so einfach, valide Daten in einer guten Form, datenschutzkonform halt auch schon zu bekommen, auch im jetzigen KI-Zeitalter. Das heißt, wir haben uns da zum Teil wirklich großer Datenbanken in Boston und in den USA bedient, wo die Daten einfach schon da sind. Und deshalb ist das so eine Sache, wo man, glaube ich, in vielen Abteilungen gerade so die Fühler ausstreckt. Ich glaube, andere, die mit Robotik zu tun haben, auch die Chirurgen sind da schon einen Schritt weiter, weil sie ganz konkret eine Fragestellung haben, die sie auch mit Bildgebungen so einpflegen können. Bei so anderen Dingen, wo man wirklich viele, viele Patientenpunkte braucht, da gibt es ja auch Medizininformatik-Initiativen in ganz Deutschland, hängt es am Anfang immer an der Datenqualität, an dem jeweiligen Informationssystem, wie gut sind die Daten da gepflegt. Und ich sage mal, da hat Deutschland in den letzten Jahren leider aus meiner Sicht nicht den richtigen Weg gewählt. Es sind überall ein Flickenteppich von verschiedensten Systemen, was jetzt mühsam zusammengeführt wird. Wenn ich jetzt die ganzen Hausärzte noch nehmen würde, die haben alle andere Praxisinformationssysteme. In Island oder irgendwo anders gibt es halt ein System, alle Daten werden irgendwo rein. Die sind uns halt Jahrzehnte voraus, was Datenqualität angeht. Es gibt jetzt große Initiativen, aber das soll nur heißen, wir sind da, glaube ich, dran. Es ist auch, glaube ich, erkannt worden, wo da die Chance liegt. Aber deshalb kann ich nur sagen, dass wir da in Einzelfällen darauf zurückgreifen, dass wir auch einzelne Studien dazu machen. Aber der große Durchbruch ist es momentan noch nicht.
Wie sieht das mit der Datenqualität in anderen Zusammenhängen aus?
Also das ist tatsächlich, wie vorhin gesagt, die absolute Basis für so ein KI-Modell. Wenn die Daten nicht gut sind, dann kommt auch nichts Gutes raus. Also ich hatte ja vorhin mal ganz eingangs gesagt, ich habe ja lange im Bereich autonomes Fahren gearbeitet zum Beispiel. Und da war, als ich damit damals angefangen hatte, genau das, also nicht genau das gleiche Problem, aber ähnlich. Man darf eigentlich im öffentlichen Raum nicht einfach Videoaufnahmen machen und dann das Ganze verwenden. Das heißt, wir mussten wahnsinnig viele Sondergenehmigungen, Regelungen und alles finden. Und dann mühsam tatsächlich weltweit eigene Fahrzeuge mit eigenen Fahrern losschicken und unsere eigenen Daten aufbauen. Und das war nachher wirklich ein riesiger Schatz, den wir dann da wirklich hatten, der sehr gehegt wurde, weil das sehr schwer war, daran zu kommen. Das hat auch wirklich etliche Millionen gekostet, also wirklich etliche. Es war sehr, sehr teuer und war sehr viel Aufwand, das gut zu bereinigen, dass da eine gute Qualität rauskommt. Und das hat aber auch dazu geführt, dass dann auch wirklich die Algorithmen auch gut waren. Also es war quasi wirklich notwendig. Und das zieht sich leider durch. Das heißt, überall, wo wir jetzt mit dem EU-AI-Act wieder sagen, bloß vorsichtig, setzen wir überall immer erstmal einen Deckel drauf, sagen vorsichtig, ihr müsst das alles prüfen. Und jeder ist natürlich entsprechend zurückhaltend. Ja, auch Datenschutz ist halt einfach ein Riesenthema, was in vielen Fällen natürlich auch gut ist, dass wir es haben, aber für die Forschung dementsprechend auch ein großes Hindernis. Und ja, leider gehen alle den Weg, einfach übers Ausland, sich Daten aus dem Ausland zu nehmen, was irgendwie ein bisschen ad absurdum ist, das Ganze, weil es nicht anders geht bei uns in der EU. Also ich wollte eben schon die Frage stellen in die Richtung, ob es vielleicht im Medizinbereich mal irgendwie wirklich Aussichten gibt, dass das mal gelockert wird, weil das ist ja lebensentscheidend im Endeffekt und das dauert ja Jahre, bis man so einen Datensatz aufgebaut hat. Das heißt, wenn wir nicht bald anfangen, dann kommen wir ja auch nie weiter.
Ich glaube, das Bewusstsein steigt so ein bisschen auch in der Hinsicht, dass es ist keine Opt-out-Lösung, die wäre noch besser, glaube ich, weil ich glaube, eigentlich hat keiner, der so mal drüber nachdenkt, wirklich Problem damit, seine Leidensgeschichte, in Anführungszeichen, seine medizinische Geschichte in einer strikt anonymisierten Form zur wissenschaftlichen Nutzung. Aber es ist zumindest sind wir jetzt bei einem Broad Consent, das heißt, die geben relativ großflächig Zustimmung zur Nutzung der Daten, aber auch von Biomaterial, das kommt ja noch dazu in der Medizin, man muss ja auch irgendwas damit machen, forschen können, man muss nicht immer jede Fragestellung schon im Voraus wissen, weil das ist ja das Hauptproblem bei Studien bisher gewesen. Ich kann sagen, willst du an dieser Studie teilnehmen? Ja. Wenn ich aber dann 2 Jahre später eine ganz andere Fragestellung dazu habe, dann müsste ich den Patienten nochmal kontaktieren und fragen, kann ich jetzt das Material? Das ist zum Glück passé diese Tage, weil das killt natürlich alle Möglichkeiten der Wissenschaft. Was weiß ich, was ich in 2 Jahren für eine Studie machen würde. Aber die Daten, die ich bis dahin sammeln kann, zu nutzen, um eine andere Fragestellung, das ist halt das. Ja, und bei dieser Schnelllebigkeit mit KI, da liefert mir die KI allein in 2 Jahren schon wieder 5 neue Fragestellungen, die ich vielleicht auch selber gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, da muss man sich bewegen und ich glaube, man muss auch fairerweise, vielleicht wird es auch ein bisschen einfacher, weil die Digital Natives einfach anders auffallen und sagen mit Datenschutz, ich meine, wenn ich mal ganz ehrlich gucke, was da die Grenzen so sind aktuell, da meine ich jetzt nicht allein TikTok, da könnte man es durchaus auch in einem positiven Aspekt sagen, wir haben viel höhere Anforderungen, wir haben viel höhere Sicherheit, als du vielleicht in deinem täglichen Tun schon akzeptierst und wir haben auch noch einen klaren Zweck, wir wollen es nicht für Marketing, wir wollen es auch nicht, um dir irgendwas sonst wie, ja, wir verkaufen die Daten nicht weiter, also wir nutzen es für die Menschheit, jetzt mal ganz pathetisch gesagt. Das könnte vielleicht ein Punkt werden, der so ein bisschen dann sich dreht, aber wir merken natürlich schon, dass bei der älteren Bevölkerung da eher so ein bisschen die Sorge herrscht, wie werden meine Daten und sind die nachher woanders genutzt?
Dann nutzen wir doch einfach die Reichweite von diesem Podcast, um in die Welt hinauszurufen, liebe Leute, denkt doch drüber nach, ob ihr eure Daten nicht für sinnvolle Zwecke auch mal zur Verfügung stellt und dafür vielleicht ein bisschen weniger bei TikTok und und vergleichbaren Plattformen. Nur so als kleiner Gedanke. Und damit,
draus machen.
Ja.
Und damit würde ich sagen, leiten wir zur Abschlussrunde über. Und ich würde gerne von euch wieder wissen, wie wäre das, wenn wir wieder eine Zeitreise machen wie am Anfang, nur diesmal an den 31.12.2029 denken, 18 Uhr, wieder kurz vor Beginn der Silvesterfeier. Was denkt ihr, welche Entwicklungen aus diesem Jahrzehnt werden die 2030er Jahre noch prägen? Fabian.
Ich denke, dass so ganz im Sinne einer Kultur der Digitalität, dass diese KI-Entwicklungen bleiben werden und dass die dafür sorgen, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion, dass das nochmal so verzahnt wird, dass das ein ganz alltäglicher Bestandteil ist, wie man mit Technologie, mit künstlicher Intelligenz, wie man damit interagiert und dass das sich in alle möglichen Lebensbereiche und Arbeitsbereiche auswirkt. Und ich weiß noch nicht genau wie, aber das, ja, wie Mobilität, Organisation von Dokumenten, einfach alles Mögliche, irgendwie die auch wissenschaftliches Arbeiten, einfach alle möglichen Bereiche werden durch KI flankiert werden. Und die Art und Weise, wie wir mit der Maschine in Anführungszeichen interagieren, das wird sehr unterschiedlich sein, aber das wird ein ganz großes Thema sein. Und ich denke, für das neue Jahrzehnt, es wird irgendwie Schulfächer oder auch irgendwie universitäre Programme geben, um das dann zu flankieren, also so eine Art AI-Literacy zu implementieren, zu institutionalisieren, dass das auch eine begleitete Ausbildung wird. Das werden wir in den 30er Jahren sehen, vermute ich.
Was denkst du, Niklas?
Also erstmal habe ich so eine Vision und Hoffnung, dass ich dann da sitze und weiß, wenn ich ins nächste Jahr starte, hoffentlich nur noch ganz wenig Meetings habe, kaum noch E-Mails, die ich abarbeiten muss, dass ganz viele Dinge eben durch diese, wie du gerade sagst, Fabian, diese Verzahnung von KI und alltäglichen Aufgaben, die sich bei uns jetzt so etabliert haben, hoffentlich wieder verschwunden sind. Also ich finde, wir müssen so viel kommunizieren heutzutage und so viel in Meetings sitzen und ich wünsche mir, dass das verschwindet. Ja, das heißt, in den 2030ern haben wir hoffentlich wieder Zeit für Inhalte und wo sich Menschen, dadurch, dass so viel automatisiert wird, wieder viel mehr den Gedanken hingeben können und viel mehr wieder lernen können, worauf kommt es für sie an, was wollen sie eigentlich besser machen, wo können sie sich einbringen, also viel mehr wieder auf sich zurückkommen können. Das wäre toll.
Das wäre total schön. Ja. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so optimistisch wie du, aber ich finde es auch eine richtig tolle Vision. Wie siehst du das, Jan?
Also würde ich mich anschließen. Ich glaube, mehr Sinnvolles tun und weniger von dem, was quasi vielleicht andere Dinge übernehmen können. Ich würde zugleich aber auch sagen, dass gerade als Mediziner denke ich schon, dass gerade der persönliche Kontakt in so vielen Dingen, also vom Kleinen bis hin aber auch zur Weltpolitik so wichtig ist, weil man da, glaube ich, anders nochmal miteinander kommuniziert und halt andere Ebenen nochmal hat. Das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Für die Medizin befürchte ich so ein bisschen, dass uns das Grundproblem, also Medizin ist immer dann gut, wenn man am wenigsten drüber spricht, aus meiner Sicht. Keiner will krank sein, es muss halt funktionieren. Und im Moment spricht man sehr viel darüber, Krankenkassenbeiträge werden immer teurer, die Krankenhausreform geht nicht richtig voran, ist aber dringend notwendig. Also ich würde hoffen, dass die Medizin wieder den Platz einnimmt, zukünftig eher im Hintergrund wie so ein geschmiertes Uhrwerk zu tackern, ohne die ganze Zeit Probleme aufzuwerfen. Und da könnte übrigens auch KI durchaus helfen, ne? Wenn man das schafft, mit dem, deswegen fragte ich vorher auch wegen dem Standard und was ist sozusagen die Referenz. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung, weil dann könnten wir wieder mehr Zeit am Patienten noch verbringen und die Dinge tun, die halt eine KI vielleicht auch nicht abnehmen kann.
Auch das klingt wunderbar als Utopie und wir drücken alle ganz fest die Daumen, dass wir tatsächlich dahin kommen. Und wir haben ja in der Eingangsrunde auch gemerkt, dass manchmal mehr Dinge passieren, als man so denkt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann bald wieder nächsten Monat in der Folge zu den 30er Jahren unserer Zukunftsfolge und damit auch der Abschlussfolge zu dieser Jahrzehntestaffel. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.